Hallo Martin, vom Fragen und Zuhören, 13. Februar, schöne Grüße aus Berlin.
Ja, hallo aus Stuttgart, sonniges Stuttgart, wieder. Ist richtig schön kalt, aber sonnig, schön.
Nee, da sind wir drüber weg, es ist wärmer und regnerisch.
So, und jetzt kommen wir direkt mal weg vom Wetter. Klassisches
genau.
Smalltalk können wir uns ersparen eigentlich, ne?
In Berlin passieren ja auch aufregendere Dinge als das Wetter. Da werden wir bestimmt gleich noch zu sprechen kommen. Wir sind am Tag nach den Berliner Neuwahlen. Da kommen wir jetzt bestimmt gleich noch drauf. Womit fangen wir an, Martin? Wir haben, glaube ich, eine ganze bunte Tüte heute an verschiedenen Dingen. Fangen wir mit den Schlagzeilen an.
Lass uns doch mit den Schlagzeilen anfangen. Willst du mal gucken, was hat dich beeindruckt oder was hat dich nachhaltig so interessiert, dass du es weiterlesen wolltest?
Das ist jetzt ein bisschen hochtrabend, was du jetzt gerade sagst, weil ich muss zugeben, dass mit den Schlagzeilen, das ist ja jetzt erst unsere dritte Folge, ich nehme mir eigentlich immer vor, mir über die 2 Wochen, die wir uns dann nicht sprechen, was zu notieren, das schaffe ich meistens nicht und dann wühle ich doch in den aktuellen Schlagzeilen. Ich habe 2, ehrlich gesagt, mitgebracht, die so ein bisschen die Bandbreite an Absurditäten irgendwie deutlich, also Absurdität in Anführungsstrichen tatsächlich deutlich machen oder die Bandbreite an Themen, mit denen wir uns gerade irgendwie auch so neben allem anderen, über das wir heute noch reden, beschäftigen müssen. Also die eine Schlagzeile ist, Zehntausende Busfahrer und Busfahrerinnen, ergänze ich jetzt mal, fehlen, habe ich heute gelesen. Also bis 2030 brauchen wir 87.000 Busfahrerinnen und Busfahrer. Und das fand ich insofern eine total spannende Schlagzeile, als wir immer darüber reden, wie gestalten wir eigentlich die Mobilitätswende und dabei immer über mehr oder weniger Autos und dies und das und die Bahn ist ja so schrecklich und wir müssen weniger fliegen und der ÖPNV, der wird immer gar nicht so richtig in den Blick genommen und die Tatsache, wie kriegen wir das eigentlich bewältigt und wer möchte eigentlich noch Busfahrerin oder Busfahrer werden, auch angesichts der Tatsache von immer mehr tätlichen Angriffen und solche Sachen. Ich finde, das ist eigentlich ein großes Thema und hatte nur eine ganz kleine Schlagzeile.
Ich habe tatsächlich 2 mitgebracht.
Ich
die
auch.
Eine hast,
ach, die andere habe ich ja noch nicht gesagt.
Dann mach du doch mal die zweite noch.
Wenn du nichts dazu sagen willst, dann sage ich jetzt die zweite, ja.
Achso, was soll ich zu sagen? Ich finde, ja, es ist krass. Also ich hatte das auch mal gelesen, dass es wirklich sehr, sehr viele, die genaue Zahl wusste ich jetzt nicht, aber ich finde es schon auch krass, ne? Also das sind Jobs, die da gebraucht werden, über die eigentlich nie gesprochen wird. Und das ist natürlich essentiell, ne? Wenn wir sagen, wir wollen den ÖPNV ausbauen, wir wollen weg vom Individualverkehr einfach und dann kann es nachher an sowas scheitern. Ja? Also das ist schon ziemlich krass.
Ja, die andere Schlagzeile, US-General schließt nicht aus, dass Aliens hinter unbekanntem Flugobjekt stecken. Also ist natürlich eine hochtrabende Überschrift. Also er hat einfach nur gesagt, er schließt gar nichts aus. Er wurde gefragt, der Glenn van Herk ist Befehlshaber des nördlichen US-Kommandos und wurde gefragt, ob er denn irgendwas ausschließen könne, auch was die Beteiligung Außerirdischer angeht. Und da sagte er einfach offensichtlich nur, er schließt gar nichts aus. Aber also das ist dann irgendwie so eine Schlagzeile fürs Absurditätenkabinett. Aber ehrlich gesagt ist schon interessant, dass sowas überhaupt eine Schlagzeile ist. Also so, das hat mich daran auf absurde Weise fasziniert. Ja.
Absolut. Ich habe das gelesen und in meinem Kopf ging direkt so Independence Day und sowas los.
Ja, klar.
Ne? Und
grüner
Wahnsinn.
Schleim.
Aber ich habe sowas. aber ja, ich habe dann auch gedacht, okay, er schließt nichts aus. Ja. Und dann wird natürlich auch wieder klar, dann geht dann irgendwie die ganzen Mühlen gehen wieder los, ne? Und dann wird dann gesagt, okay, Aliens und alles Mögliche. Naja, aber fand ich auch, habe ich auch gelesen, habe gedacht, ach, das könnte wirklich eine Schlagzeile sein, zu mitbringen. Das geht jetzt, also es geht nicht direkt in die Richtung, ne? Aber ich habe bei der Taz gelesen, die klimaneutrale Bundeswehr bis 2030 und die Schlagzeile war, bitte auch grün aufrüsten. Und ich finde, da sind so viele Sachen, die irgendwie gegeneinander stehen, irgendwie für mich waren die Grünen waren irgendwie eine Friedenspartei, eine Friedensbewegung, ne? Wo es eigentlich darum geht, eben nicht aufrüsten, abrüsten, eigentlich weg von den Waffen. Jetzt sind wir ja auf einem ganz anderen Trichter gerade, aber wir müssen irgendwie Grün aufrüsten, weil wir ja klimaneutral werden wollen. Und die Bundeswehr gehört natürlich auch, ist ein großer Teil. Und da muss natürlich dann auch klimaneutral gearbeitet werden. Und anscheinend ist der größte Teil die Gebäude, die zu sanieren. Und da gibt es anscheinend richtig, richtig viele. Und die sind natürlich alles andere als klimaneutral gebaut worden. Die müssen gedämmt werden, da müssen neue Heizungen rein und alle möglichen. Und da ist so eine Zahl, 23 Milliarden extra. Man weiß noch gar nicht, wo das Geld herkommen soll.
Das
Die
frage ich mich
stehen
auch
da im
gerade.
Raum. Fand ich auch wieder spannend.
Boah, es ist echt viel zu tun, ne?
Ist echt was zu tun.
Deine zweite Schlagzeile?
Die ist jetzt was Schönes. Was heißt was Schönes? Da ist auch wieder was, was natürlich nicht so gut ist. Aber die Zusammenarbeit von Mensch und Tieren mit Delfinenfischen. Und das fand ich total spannend. Also in Südbrasilien sind viele Fischer, arbeiten mit Delfinen zusammen. Aber die Delfine sind Wildtiere. Also die sind nicht irgendwie domestiziert oder sowas. Und die arbeiten zusammen. Und die Fischer hängen die Netze immer dort ins Wasser, wo sie Delfine sehen und gar nicht mal, wo sie die Fische vermuten, weil sie genau wissen, okay, wenn die Delfine da hinten sind, dann werden da wahrscheinlich die Fische auch sein. Dann hängen die diese Netze ins Wasser und die Delfine treiben die Fische Richtung Netze und nehmen sich nachher dann aber so eine Art Belohnung auch noch ein paar Fische raus.
Das finde ich
Und
aber
das
auch
ist,
völlig gerechtfertigt.
fand ich total cool und jetzt kommt natürlich so ein bisschen der Wermutstropfen dabei. Das geht extrem runter. Also die Überfischung ist so gewaltig, dass es gar nicht mehr zu dieser Zusammenarbeit eigentlich kommt. Also das ist wirklich nur noch sehr, sehr selten, dass Fischer eben mit oder Fischerinnen mit Delfinen zusammenarbeiten, weil es halt einfach diese krasse Überfischung gibt. Es gibt da anscheinend nur noch sehr, sehr wenig Fische und ja, ist schwierig. Aber anscheinend machen die das seit über 100 Jahren und hat auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit geweckt und
Ja,
ich
ist eine
musste
schöne
das.
Vorstellung. Ja.
Musst du da nachlesen. Wir werden auch in die Shownotes natürlich nachher die Links wieder reinpacken. Also ich mag die Taz ja sowieso. Ich lese die Beiträge da sehr gerne. Und ja, ist schön.
Ja, schön. Werden wir auf jeden Fall tun. Martin, womit wollen wir denn mal einsteigen? Wollen wir mit der Berliner Wahl einsteigen?
Würde ich schon sagen, ne? Also ich saß gestern in meinem Stuttgarter Wohnzimmer
Ja,
und habe an
genau.
dich gedacht und habe
Ja.
gedacht, jetzt Berlin. Julia hat bestimmt gewählt, entweder direkt hingegangen oder Briefwahl. Und habe ich gesagt, ich freue mich schon auf die Aufzeichnung und bin mal gespannt, was du zu erzählen hast. Ja.
Du, ich
Wie
habe
waren
jetzt.
so die Vibes in Berlin?
Ja, ich habe es ja gerade, bevor wir die Aufzeichnung begonnen haben, schon erzählt. Also, ich finde das immer total interessant, wenn solche Ereignisse sind wie Weihnachten, Fußball-Endspiel, Wahlen, dass man wenn das an so einem Sonntag ist, man einfach total merkt, man braucht nur 3 Schritte vor die Haustür gehen und ich finde, man spürt irgendwie, dass da irgendwas ist, was anders ist als sonst. So auch gestern, also ich hatte schon vor längerer Zeit eigentlich direkt, nachdem die Unterlagen kamen, hatte ich schon Brief gewählt. Auch noch bevor die Post angefangen hat zu streiken. Man muss sich ja auf alle Eventualitäten einstellen. Ja, und habe natürlich schon mit Spannung das erwartet. Nun kam ja in den letzten Wochen hier in Berlin auch einiges zusammen. Ich habe mich dann immer auch mal gestern gefragt, also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben sollten, also die CDU ist hier die Partei mit der stärksten Kraft, 28% oder so. Ich habe jetzt die genauen.
10 Prozentpunkte sind dazu gekommen, genau.
Genau, 10% mehr als beim letzten Mal und 10%
Genau.
mehr auch als die dann darauf folgenden SPD und Grüne. Also die SPD ist, glaube ich, jetzt nur 105 Stimmen vor den Grünen. Es wird jetzt darüber diskutiert, ob nochmal neu ausgezählt werden muss, weil es eben so wenig Stimmen sind, weil das ja sehr entscheidend ist, jetzt auch für das weitere Vorgehen. Und das, was heute diskutiert wird, ist halt die Tatsache, also die CDU ist stärkste Kraft. Aber sozusagen die Koalitionsparteien der bisherigen Regierung, also Rot, Rot, Grün, sind halt zusammen stärker. Und jetzt gibt es halt mehrere Möglichkeiten, also entweder Rot-Rot-Grün oder eben CDU und SPD zusammen oder CDU und Grüne zusammen. Und das ist jetzt so, sind jetzt so die Möglichkeiten, die es gibt. Und das ist natürlich für Berlin ist das hoch spannend. Und die CDU hat, glaube ich, seit Jahrzehnten irgendwie zum ersten Mal wieder so hoch irgendwie
Seit
abgeschlossen.
98 war es, glaube ich, kann das sein? Irgendwie sowas war
Ja,
es so.
irgendwie sowas, ja. Und das ist natürlich jetzt total spannend. Also das ist natürlich ganz interessant. Insofern, die haben heute mal gezeigt, wie in den Bezirken sozusagen gewählt wurde. Und da gibt es halt eindeutig irgendwie diese Zuordnung, also was eher in Mitte ist und innerhalb des, wer ihn kennt, des Berliner S-Bahn-Rings sozusagen, da sind die Grünen halt sehr stark und alles, was außerhalb des Berliner S-Bahn-Rings ist, ist die CDU halt stark. Und ich sage jetzt mal, wenn man tatsächlich sagt, Berlin ist ja so gespalten und es gibt immer nur entweder oder und was weiß ich, und die Politik hätte sich wirklich auf die Fahnen geschrieben, wir wollen politisch auch diese Spaltung überwinden und die Extreme wieder in irgendeiner konstruktiven Weise zusammenführen. Jetzt mal gesetzt den Fall, man wollte das, dann wäre natürlich Schwarz-Grün eigentlich ideal dafür, weil die sozusagen dann politisch vorbildhaft deutlich machen können, dass das geht. So, ne? Auf der anderen Seite ist es natürlich tatsächlich so, dass die Mehrheit eher links von der CDU gewählt hat, ne? Also, das muss man eben auch sagen. Es ist ja nur ein Rechenexempel. Ja, insofern bin ich sehr gespannt, wie es hier in Berlin weitergeht. Die Herausforderungen sind riesig. Ja, so. Wie ist dein
Ich
Blick von Stuttgart aus?
fand es sehr spannend gestern, also kurz nach 18 Uhr, ich finde es ja immer diese Moment, ne, dann wird runtergezählt, 18 Uhr, die Prognose ist da und dann geht es dann in jede Parteizentrale wird geschaltet, ne, und dann erstmal hört man Jubel und dann ist es ganz schnell wieder abgeflacht. Also bei der SPD ist es sehr, sehr schnell wieder abgeflacht. Ich glaube, da war nicht mal Jubel am Anfang. Ich finde es wiederum spannend, dass dann sofort gesagt wird, naja, wer hier die meisten Stimmen hat, ist erstmal egal. Es geht darum, eine Mehrheit also hinter sich zu versammeln. Und das finde ich wieder total spannend, ne? Also man könnte jetzt, also so wie es jetzt gerade aussieht, wird es ja wahrscheinlich ohne die CDU klappen, ne? Also wenn SPD und Grüne und Linke sagen, na, wir würden das eigentlich gerne fortführen, genauso wie es ist, dann kann man eigentlich relativ wenig sagen, weil die hätten die größte Mehrheit zusammen. Auf der anderen Seite finde ich dann natürlich auch wieder, wenn die SPD verliert und die CDU gerade so krass dazu gewinnt, offensichtlich ist da was nicht zufriedenstellend war gerade, ne? Das heißt, ein Weiter so, also wenn die Wahl irgendwas gezeigt hat, dann, dass es eben nicht ein Weiter so sein sollte, ja? Sondern irgendwie sollte sich was ändern. Ob das jetzt dann grün-rot-rot ist, ja, oder ob das jetzt schwarz-grün ist oder sowas, oder schwarz-rot oder so. Keine Ahnung, ja, aber dass die identische Regierung, also wieder rot-grün-rot, ich glaube, die wurden abgestraft bei der Wahl. Deswegen finde ich es jetzt auch wieder spannend, dass eigentlich wieder genau darüber geredet wird. Jetzt ist, wie du sagst, natürlich total spannend, okay, wie ist es denn jetzt genau mit der Auszählung? Ich glaube, die SPD liegt bei 18,4 und die Grünen bei 18,39. Also wie du sagst, diese 100 irgendwas Stimmen.
105 Stimmen sollen es angeblich sein, ja.
Ja, und das ist ja auch schon wieder, ne? Ist das, reicht das irgendwie aus, um dann zu sagen, okay, also das wird dann die regierende Bürgermeisterin, ja, wegen 105 Stimmen, oder? Also finde ich dann auch wieder total, total spannend. Und wir reden halt auch einfach wirklich nur von 18,4, sagen wir jetzt mal, Prozent aller Berlinerinnen und Berliner wollten diese Person einfach in dem Amt haben. Und das finde ich dann halt auch wieder sehr spannend. Man könnte auch anders formulieren, sagen, ja, gut. Über 80% wollten es nicht. Ja.
Ja, und auch die Frage, wer sind jetzt tatsächlich die besten Problemlöser, ne? Also, wenn ich jetzt höre, also, und das ist, was macht mich dann manchmal so, schon fast so ein bisschen hilflos. Also die FDP, die Freien Demokraten, sind ja wohl nicht vertreten. Also die haben die 5%-Hürde nicht geschafft. Und man hört sozusagen aus dem Lager der Bundes-FDP, ja, jetzt muss es noch mehr darum gehen, die Interessen in der Bundeskoalition sozusagen nur noch die eigenen Interessen durchzusetzen. Und ich sage das jetzt mal unabhängig von der Partei, ne? Also ich meine, also, sondern einfach nur diese Reaktion darauf, wo ich dann wiederum denke, ja, natürlich muss jede Partei auch ihre Interessen durchsetzen. Ich bin ja nicht blöd, ne? Das ist mir schon klar. Aber es gibt, finde ich, auch Herausforderungen, gravierende Herausforderungen, wo es doch genau darum geht, sozusagen, ja, die Interessen, aber wie kriegen wir jetzt wirklich den Interessen Mix und den Interessenausgleich hin. Und in Berlin ist ja auch immer wieder so dieses, es wird ja sehr, zumindest in der Berichterstattung, sehr, sehr polar gedacht, ne? Also Auto oder Fahrer, dies oder das, dies oder, so. Und die Frage, also ich finde, dieses Wörtchen und ist ja auch gar nicht so schlecht, ne? Also ich bin eher eine Freundin des und nicht des oder. Also weil ich glaube, wir müssen einfach dahin kommen, gute Lösungen für alle, uns Menschen und die Natur zu finden. Also so, ne? Also in welchen Rahmenbedingungen leben wir und was braucht es da sozusagen, um auch unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden? Und da kann es nicht darum gehen, nur sozusagen auf das eigene politische Konto einzuzahlen. Also das finde ich total schwierig.
Ja. Sehe ich genauso. Als ich gestern die Nachricht gehört habe, dann von der FDP, dass sie jetzt, also von der Bundes-FDP, dass sie gesagt, okay, wir wollen jetzt noch mehr auf die quasi auf das eigene Parteiprogramm schauen. Ich habe mich ein bisschen gewundert, muss ich sagen, weil wenn eine der Regierungsparteien gerade richtig den Stempel dieser Regierung aufdrückt, ja, und wir reden hier gerade von sehr, sehr wenigen Prozenten, die eigentlich nur haben, wenn man aktuelle Umfragen nimmt, dann ist es die FDP meiner Ansicht nach. Und wenn die jetzt das noch mehr machen wollen, also ich finde, sie machen es schon sehr extrem. Ja, also ich finde, sehr, sehr viele Sachen passieren, weil die FDP sagt, okay, wir hätten das ganz gerne so. Und der Kompromiss geht sehr, sehr oft in die gelbe Richtung rüber zu den Freien Liberalen. Ne? Also deswegen.
Ich wollte jetzt ein bisschen unabhängig sozusagen von der Farbe der Partei diskutieren, sondern so diese Tatsache, ne? Also das ist, glaube ich, die Stärke der zukünftiger Politikgestaltung, also einfach viel stärker darin liegt, gute umwelt- und sozialverträgliche Kompromisse zu finden. Ne? Und ich sag da, vielleicht ist das jetzt irgendwie auch, würde wahrscheinlich jeder sagen, ja klar, aber ich finde, die Herausforderungen sind einfach größer geworden und es kann nicht nur darum gehen, immer die eigenen Interessen durchzusetzen. Das kommt nicht gut bei den Leuten auch an. Also ich glaube, es kommt einfach nicht gut an. Und wir kommen als Gesellschaft oder auch, ja, auch nicht weiter wirklich so, um uns als Gesellschaft irgendwie gut aufzustellen und zu entwickeln. Und das ist immer so der Punkt, der mich daran beschäftigt. Also ich bin, glaube ich, auch überhaupt kein Parteimensch. Ich könnte das so nicht. Ich finde politisches, ich bewundere alle. Ich habe wahnsinnig viele Freundinnen und Freunde, die politisch aktiv sind. Und ich finde das großartig und ich bewundere das also auch in allen Parteien. Also so, und ich merke nur selber, dass mich mehr interessiert, wie geht's denn zusammen? Also ich meine, nicht umsonst haben wir den Beruf, den wir haben. So, aber so.
Ja, total, wie du sagst. Also ich finde, es gibt gerade Herausforderungen, die sind größer als irgendwelche Parteiprogramme und da sollte man auch nicht auf die nächste Wahl schauen und sagen, okay, wir müssen jetzt hier unser Profil wieder stärken und alle möglichen. Und es geht ja über die FDP hinaus, ne? Das ist ja nicht nur die FDP, sondern das sind eigentlich bei allen Parteien passiert das ja immer. Und finde ich gerade der aktuellen Lage, wenn man die mal anguckt, die Probleme, die uns in den nächsten 10, 20, 30, 40, mit ein bisschen Glück auch in 50 Jahren vielleicht noch beschäftigen. Mal gucken, vielleicht haben wir in 50 Jahren auch gar keine Probleme mehr. Ja, kann ja auch sein. Finde ich einfach, dass ja, da sollte irgendwie anders gehandelt werden. Deswegen fand ich das kein gutes Zeichen einfach, dass direkt dann sowas gesagt wird. Ne? Also, aber ja, naja.
Okay, gut.
Wir werden es weiter beobachten. Und ich finde es total spannend, was da passiert. Wie viel Landtagswahlen sind es noch dieses Jahr? Drei? Zwei,
Ich
drei?
glaube,
Ich weiß es
Hessen
nicht.
wählt noch.
Hessen noch und
Bayern, kann das sein? Ist nicht,
das
wählen die
kann
nicht auch
auch
noch?
sein.
Warte mal, während du sagst, was dich sonst noch die Woche beschäftigt hat, gucke ich mal ganz kurz, ob ich da was zu finde.
Ja, also ich habe zum Beispiel noch einen Ort der Woche und wir haben ja gerade, wo du gerade gesagt über Spaltung gesprochen hast, ne? Also jetzt, du hast das jetzt in Berlin mit dem S-Bahn-Ring gesagt. Ich habe einen spannenden Ort und zwar heute Nacht war das größte Sportereignis, also das einzelne Sportereignis, wenn man jetzt
Ah,
nicht eine
ja.
Fußball-WM nimmt, sondern einzelne Sportereignis. Und ungefähr Einschaltquoten liegen da bei 800 Millionen Zuschauende weltweit. Und das war der Super Bowl. Wahnsinn, ich muss mich jetzt so ein bisschen also ich bin jetzt nicht so ein richtiger Football-Fan oder sowas, aber ich gucke das einfach. Ich finde das so einen spektakulären
Ich
Sport und
verstehe es
gucke das
einfach
wirklich gerne
nicht.
an. Es dauert ein bisschen. Also ich
Ich
musste
verstehe
mich da
es nicht.
auch wirklich so 2 Jahre reinfuchsen und die mal immer wieder angucken und dann irgendwann versteht man so, ich verstehe auch noch nicht alle Regeln. Also es sind absurd viele Regeln. Aber so im Grunde verstehe ich es und ich finde es echt spannend und es ist der beliebteste Sport in den Staaten und mit Abstand, mit wirklich großem Abstand. Und also dieses Endspiel, das ist immer das Endspiel von der Football-Liga und es waren die Kansas City Chiefs gegen Philadelphia Eagles.
Ja.
Genau, also die Chiefs haben gewonnen, ja, aber lassen wir mal außen vor. In der Halbzeit ist Rihanna aufgetreten, lassen wir auch mal außen vor. Sie ist wieder schwanger, juhu, wir freuen uns alle, super. Also, was ich an diesem Ort so beeindruckend fand, also das war bei Phoenix in Glendale ist das Stadion, State Farm Stadium heißt es. Und 70.000 Leute waren in diesem Stadion und es reisen ja so viele mehr an dann nach Phoenix. Also ist es bei Phoenix, Glendale. Und das ist so viel los, seit Tagen einfach.
Und manche
Und
haben ihr Auto verkauft, um sich so eine Karte zu kaufen, habe
also
ich
wir sind da bei
gelesen.
mehreren tausend Euro wirklich für ein Ticket und zwar kein gutes Ticket. Also das ist wirklich Wahnsinn. Das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Ding für ganz viele. Was ich so schön fand, und ich habe mich gestern oder heute Nacht, die Berichterstattung ging, glaube ich, um 10 los und um 1 ging dann das Spiel endlich los. Und ich muss gestehen, ich bin eingeschlafen und dann wieder aufgewacht und wieder eingeschlafen und wieder aufgewacht. Irgendwann konnte ich einfach nicht mehr. Es sind keine guten Zeiten. Mit der Zeitverschiebung. Aber da waren so ein paar Interviews, die mich total beeindruckt haben. Und die haben gesagt, die politische Spaltung in den USA ist so gewaltig. Die soziale Ungerechtigkeit ist so gewaltig. Die haben unglaubliche Probleme. Aber einmal im Jahr, und das war gestern Abend im State Farm Stadium bei Phoenix, war alles in Ordnung. Da war total egal, welche politische Gesinnung da nebeneinander saß. Da war egal, ob schwarz oder weiß oder irgendwas. Ja, die saßen einfach da und haben dieses Fußballfest genossen oder Footballfest genossen. Und das fand ich so cool. Und die haben das auch genauso gesagt. Also sie haben auch gesagt: Hier, wir sind alle eins, wir sind ein Volk, wir sind die Amis, ne? Und wir feiern jetzt das, was wir lieben. Und das ist einfach so die Kraft des Sports. Und das finde ich so cool. Und es müsste einfach Da müsste es so viel mehr geben in diese Richtung, weil also Football hat wirklich die Kraft, so ein Volk wieder zu vereinen. Und man hat es gesehen, das hat gestern geklappt für einen Tag. Heute sieht es wahrscheinlich wieder komplett anders aus, weil da auch diese ganzen diese Störfeuer einfach nicht sind. Da wird gar nichts anderes zugelassen, auch in den Medien gar nichts als dieser Super Bowl, weil das Ereignis schlechthin ist. Und es ist so krass, dass nach einem Tag oder in einem Tag oder diese Berichterstattung geht ja schon ein paar Tage irgendwie sowas. Das ist so cool, wie schnell sich da was ändern kann, wie schnell so eine Stimme auch wieder positiv auf einmal werden kann und da so eine Energie rausgezogen wird. Das finde ich total beeindruckend. Deswegen ist das so mein Ort der Woche,
Ja,
was ich spannend fand einfach.
also ich überlegte natürlich gleich so, was ist es im Kern, was dieses Ereignis schafft, was vielleicht andere Ereignisse auch schaffen könnten. Und es war ja trotz allem, wurden ja sozusagen die politischen Symbole auch sehr stark hervorgehoben. Ne? Also ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe, dass es eben zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt, dass es zwei schwarze Quarterbacks gibt, auf so, ne, die gegeneinander sozusagen antreten. Denn das ist, also das, ich meine, das hat ja schon unfassbare Symbolik, also mehr als Symbolik, das ist politisch so, ne? Also, dass zwei Brüder gegeneinander antreten, ne? Also, das wurde ja auch immer, diese zwei
Kelsey,
Sachen wurden ja.
Die Kelsey-Brüder, ja, genau.
Also, und das hat ja auch im Prinzip eine hohe Symbolik, ne? Also, so, wir sind irgendwie alle Brüder, obwohl wir gegeneinander und so weiter und so fort, ne? So, aber die Mutter, die dann sozusagen das Fanshirt aus beiden Shirts zusammengenäht hatte und so. Also das hat ja einfach auch alles wahnsinnig hohe Symbolkraft, ne? Und ich frage mich irgendwie, warum sind wir nicht in der Lage, und da komme ich wieder zurück auf die Herausforderungen, die uns alle ja gleichermaßen betreffen. Oder ja, vielleicht nicht. Also natürlich treffen sie uns nicht in gleichem Maße, aber ja klar, die Umweltkatastrophen betreffen uns schon in gleichem Maße. So, wenn ich das nur mal rausgreifen will. Oder Attentate oder Krieg oder also was auch immer. Also wenn es kommt, dann trifft es uns jeweils, jetzt rede ich mich gleich um Kopf und Kragen, irgendwie, dann trifft es uns schon irgendwie alle gleichermaßen. Also bestimmte Ereignisse unterscheiden ja dann wiederum nicht, ne? Und warum schaffen wir es nicht, mehr Ereignisse zu schaffen, die genau diese vereinende Kraft irgendwie haben können? Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie zu abgedreht
ist. Ich verstehe schon, was du meinst.
Aber
also das ist, ich glaube, Sport hat da eine besondere Wirkung einfach. Also gerade es ist halt, Sport vereint extrem. Das kriege ich auch persönlich so mit. Also wenn ich, als ich zum Studium nach Freiburg gegangen bin zum Beispiel, das Erste, was ich gemacht habe, ich bin dort in Sportverein gegangen und habe dort Basketball gespielt und hatte sofort ein Team, habe sofort Leute kennengelernt und war sofort eingebunden in Strukturen. Und es macht einfach unglaublich viel, finde ich, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, dann dieses Fansein und alles Mögliche. Das ist direkt eine Gemeinschaft, eine große. Allein du hast jetzt, wenn wir es nochmal auf Football ummünzt, einfach allein, dass du Football-Fan bist oder Football spielst, macht dich zugehörig zu einer ganz, ganz großen Gruppe und du hast sofort Gemeinsamkeiten, du hast sofort ein Gesprächsthema, mit dem man irgendwie sofort anknüpfen kann. Und das Coole ist ja zum Beispiel gestern, also ich meine, Chiefs gegen Eagles spielen da und trotzdem gucken das alle Football-Fans an. Ja, das ist nicht so wie in Deutschland, wenn Bayern gegen Real Madrid dann in der Champions League spielt, denn, also ich würde mal sagen, viele Dortmund-Fans gucken sich das nicht an. Ja. Oder sagen sich, warum soll ich Bayern unterstützen oder warum soll ich mir das überhaupt angucken? Das ist mir total egal. Aber in Amerika ist es dann doch anders und sagen, nee, wir wollen Football gucken. Das ist unser Football-Fest hier gerade. Und das finde ich halt, das ist so eine, ja, das ist so ein Gemeinschaftsgefühl. Ne? Vielleicht vergleichbar, also natürlich ist natürlich nochmal was anderes, aber das, was man so 2006 in Deutschland erlebt hat, mit der Fußball-WM, das war ja auch irgendwie so dieses Gefühl, was sich da entwickelt hat. Über FIFA und sowas reden wir mal nicht, sonst ist dieses Gefühl ganz gleich wieder weg oder ganz schnell wieder weg. Aber das war natürlich auch sowas auf dieser emotionalen Ebene, was so eine verbindende Wirkung hatte.
Ja, es ist echt faszinierend. Also auch wirklich so dieses Verkaufen ihr Auto für 5.000 Euro, um sich so eine Karte zu kaufen, ne? Und das Auto zu verkaufen in den USA ist, glaube ich, schon auch nochmal irgendwie, das machst du ja auch nicht einfach so.
Nee, ich meine, die sind ja angewiesen.
Verrückt.
Also, du kannst da nichts
das
laufen oder
das
genau, ein Öffis. Ja. Das ist ja auch.
Busfahrer, da fehlen auch Busfahrer.
Da fehlen nicht nur Busfahrer, da fehlen, ja. Ja, total, total spannend. Wir haben jetzt natürlich, du hast gerade auch so ein bisschen schon so angeteasert, ne? Große Ereignisse, was heißt große Ereignisse, Katastrophen gehabt, die gerade in der letzten Woche oder ist schon ein bisschen länger her jetzt, nicht nur eine Woche, ein bisschen, also wenn der Podcast rauskommt, sind es glaube ich 1,5 Wochen her, das Erdbeben in der Türkei in Nordsyrien.
Syrien.
Genau, absolute Katastrophe dort, humanitäre Katastrophe, also wirklich, wirklich krass. da geht auch so ein bisschen in die nächste Kategorie rein. Personen der Woche. Ich habe zwei, erstmal, ich habe zwei Personen der Woche. Und sehr kein Ehren, über den hatten wir auch schon gesprochen,
Ja,
von
haben wir
Stan.
auch hier gepostet, ne?
Haben wir auch
In
schon.
den Stories bei Instagram. Ja. Ah.
Genau, und da muss ich einfach wieder sagen, wirklich, also eher stellvertretend für STELP, für diese Hilfsorganisation aus Stuttgart, wieder Wahnsinn, was die auf die Beine gestellt haben, wie schnell die einfach reagieren können und wie wertvoll die Arbeit dann ist. Also wirklich rein ins Krisengebiet. Mittlerweile so viel Erfahrung, dass sie auch genau wissen, okay, was wird vor Ort gebraucht, wie kann man da am besten helfen. Bringt es jetzt was, Sachspenden zu machen? Bringt es mehr, dass man sagt, okay, lieber Geld spenden machen und man besorgt die Sachen irgendwie vor Ort, weil der Transport so schwierig ist? Und diese Einblicke, also ich kann auch jedem ans Herz legen, einfach auch sehr kein Ehren auf seinem Instagram-Kanal und Stelp auch zu folgen, weil das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, was die machen. Und das sind auch nochmal andere Einblicke, die man da bekommt, die natürlich in den Nachrichten oder auf Nachrichtenplattformen so gar nicht den Raum bekommen. Das ist natürlich auch wieder sehr, sehr subjektiv, bin ich mir bewusst drüber. Trotzdem ist es halt sein Blick und das finde ich sehr spannend, da mitgenommen zu werden. Und man sieht auch sehr gut, was mit dem Geld passiert, dass man spendet. Also sehr kein Ehren. Eine meiner beiden Personen der Woche.
Aber das ist natürlich klar. Also wir reden hier natürlich auch über nicht über alle Dinge, die wichtig sind im Laufe der letzten 2 Wochen. Das ist natürlich was mich auch sehr intensiv beschäftigt hat. Also dieses Erdbeben, das ist ja nicht zu ermessen, was für eine Katastrophe das ist. Und es schließen sich ja da auch da gleich viele. Also ich möchte jetzt nicht über das Leid sprechen, weil ich glaube, das ist führt jetzt auch vielleicht zu nichts, wenn wir darüber sprechen. Aber was das auch wieder so für politische Implikationen hat, das ist natürlich auch wieder auf eine Weise pervers und ja, schrecklich. Also ich meine, die Frage ist ja so Erdogans Rolle bei allem. Jetzt werden irgendwelche Bauunternehmer verhaftet, wahrscheinlich einfach um so zu tun, als täte man irgendwas Konstruktives, weil ich meine, es ist ja interessant, man hat ja gesehen, dass dort, wo das Erdbeben zwar mit am stärksten war, das aber in Gegenden war, wo weniger Korruption und weniger schlechte Bauten war als in anderen Regionen, wo das Erdbeben schwächer war, aber viel, viel mehr Zerstörung angerichtet hat. Und diesen Zusammenhang so klar zu sehen, also das ist ja total interessant, ne? Also wenn man das wirklich daran so ganz klar erkennen kann und jetzt werden ja irgendwelche Bauunternehmer verhaftet, um so zu tun, als würde man da aktiv werden. Und ich meine, in diesem Jahr sind Wahlen in der Türkei. Also insofern, der hat natürlich irgendwie total Angst und ich meine, man kann ja auch vielleicht damit rechnen, dass er die Wahlen verschiebt aufgrund dessen, damit er noch ein bisschen Zeit gewinnt. Also das ist ja sehr schnell auch sehr politisch geworden. Auch die Tatsache, dass eben nach Nordsyrien fast keine Hilfe die ersten Tage überhaupt durchgedrungen ist, weil die Grenzen geschlossen waren. Das mag man sich ja alles überhaupt gar nicht vorstellen. Also das ist unfassbar. So.
Ja, wie du gerade auch nochmal sagst mit den Wahlen und sowas, das ist natürlich auch immer, ne? Also auch, auch wenn die Wahlen jetzt stattfinden, wie korrekt laufen solche Wahlen eigentlich ab? Da ist ja auch, ich sage jetzt mal, wie soll man das am besten ausdrücken? Da darf man, das darf man anzweifeln, glaube ich, dass da alles wirklich korrekt abläuft. Ja. Also auf jeden Fall Riesentragödie, was da passiert. Wie du auch sagst, ich glaube, wir können es gar nicht so in der, es bringt, glaube ich, relativ wenig, wenn wir da das so drüber sprechen. Aber
Aber
wir
wir werden
verfolgen
auf
das
jeden Fall
natürlich
nochmal Stelp
auch.
und Serkan Eren verlinken in den Shownotes und
Genau.
empfehlen natürlich auch gerne dorthin zu spenden. Das haben wir ja auch schon getan über unsere Insta-Stories, aber das kann man ja natürlich auch nicht oft genug machen, wobei ich auch immer finde, so viele posten dann ja irgendwie ihre Spenden und bitte spendet doch und was weiß ich. Manchmal macht man einfach auch Dinge, die man dann nicht postet. So, und nur weil man es nicht postet, heißt es nicht, dass man nicht irgendwas tun würde. Das finde ich an Instagram auch immer sehr spannend.
Das ist sehr spannend. Hast du vollkommen recht. Ich habe noch eine zweite Person der
Ja,
Woche.
schieß los.
Mohammed Bazza heißt er. Und er ist Producer aus dem Jemen. Und wir hatten ja beim letzten Mal schon so ein bisschen drüber gesprochen. Jetzt am Donnerstag, also morgen eigentlich, ist eine Veranstaltung in Stuttgart, die ich moderiere, also am 16.02. Ab 18 Uhr im Bun Me and Bubbles heißt der Laden. Und da wird es über den Jemen gehen. Und die aktuelle Situation dort, die politische Situation und auch über Hilfsmaßnahmen. Und das ist eine Moderation, die ich gemeinsam mit Stealth mache. Und Mohammed ist einfach, kommt aus dem Jemen, kommt extra auch nach Deutschland, um über die Situation zu sprechen und darüber zu sprechen, was dort gemacht wird. Und ich finde ihn einfach, der Mann ist großartig. Das ist wirklich, das ist, der versprüht eine Lebensfreude. Wir haben geskypt oder gezoomt oder irgendwas halt so. Ich glaube, es
Video.
war Meeting irgendwie. Also wir haben irgendwas gemacht mit so einer Videoplattform und haben uns unterhalten und der ist einfach so optimistisch und das finde ich immer total krass, wenn man sich das überlegt. Er saß, da war er noch im Jemen und hat gesagt: Entschuldigung, Internet ist heute schlecht, irgendwie morgen wird es wieder besser sein. Und wir konnten dann trotzdem miteinander sprechen und optimistisch, positiv und es freut sich auf die Veranstaltung und freut sich darüber zu sprechen, über sein Land zu sprechen. Und das wird eine sehr, sehr spannende Veranstaltung werden. Zu seinem Hintergrund noch kurz. Er ist Producer und er arbeitet viel für ARD, ZDF. Also alles, was an Bildmaterial irgendwie aus dem Jemen kommt, ist wahrscheinlich irgendwie durch seine Hände gegangen. Also entweder er hat selbst gedreht oder er hat es irgendwie beaufsichtigt oder er hat es irgendwie weitergeleitet. Er ist eigentlich da so der zentrale Knotenpunkt für unabhängige Berichterstattung. Und er war halt auch Anlaufpunkt für Stelp, um dort zu helfen. Und vielleicht, um das mal ganz kurz so zu umreißen. Also circa 21 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Im Jemen 13,5 Millionen Kinder sind von Hungersnot bedroht und wir reden von Hungersnot, also von drastischer Unterernährung. Und viele Krankenhäuser, Schulen und alles ist geschlossen. Also es ist wirklich sehr, sehr schrecklich, die Situation. Und man spricht auch von der größten humanitären Katastrophe, die wir gerade weltweit haben.
Seit 8 Jahren
Und
ist da Krieg, ne?
da ist
Oder?
seit 8 Jahren Krieg und auch vorher war schon seit 9 Jahren, 8, 9 Jahren sowas. Und da war vorher ja auch noch, also es ist nie so, dass es da jetzt so richtig gut alles war. Und ich finde es krass, wenn man sich mal so einen Überblick macht, was gerade für humanitäre Katastrophen auf der Welt alles existieren. Und die sind krass alle. Und man spricht trotzdem noch, dass das die schrecklichste ist, weil eben auch so viele Kinder betroffen sind oder prozentual sehr, sehr viele Kinder im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, ist es natürlich extrem. Und Stelp hat dort ein Projekt laufen. Das sind Suppenküchen, also weil natürlich Unterernährung oder generell Hungersnot ist eins der zentralen Probleme. Gibt natürlich viele andere. Aber dort werden 2.400 Kinder und 90 Lehrkräfte täglich mit Essen versorgt. Und das finde ich schon mal super cool. Und die haben jetzt zusätzlich auch noch Zeltschulen aufgebaut für 300 Schülerinnen und Schüler, dass dort was gemacht werden soll. Das soll natürlich größer werden, da soll natürlich mehr geholfen werden noch. Das Projekt gibt es seit 2019. Also sehr, sehr spannend. Und da wird auch nochmal die Verantwortliche von Stelp da sein. Dann Mohammed ist da und erzählt halt, ja.
Also können wir einfach sehr empfehlen, wer was übrig hat und das kann. Stelp ist eine gute Adresse. Ich empfehle ja auch immer gerne Hava Help von der großartigen Sozialunternehmerin Düsen Tekkal, die ich einfach auch ganz fantastisch finde mit ihrem Engagement. Also das sind einfach, glaube ich, gute, sympathische und wirklich tolle Organisationen, die mit sehr viel Herzblut da sich engagieren und ja, einfach so viel tun, ne? So, ja.
Ja, Wahnsinn.
Jetzt,
Also das ist wirklich, wirklich Wahnsinn.
müssen wir irgendwie die Kurve kriegen. Zu irgendeinem anderen Thema, das mitnichten wahrscheinlich so gehaltvoll vielleicht ist. Aber ich greife mal den Faden auf. Du hast gesagt, Person der Woche. Mir ist dabei eingefallen, ich habe vielleicht einige Personen der Woche, die ich alle überhaupt gar nicht kenne und die eigentlich eher, die ich eigentlich in der Rubrik Tipps aus der Mediathek vorstellen wollte. Ich bin ja bekennender Norddeutscher Nordlicht und fahre wahnsinnig gerne an die Nordsee, unter anderem auf die nordfriesischen Inseln und zu der Insel Föhr habe ich eine ganz besondere Beziehung. Da gibt es natürlich regelmäßig irgendwelche Dokumentationen beim NDR, die viele wahrscheinlich irgendwie komisch und langweilig finden. Ich finde es ganz toll. Und es gibt eine neue Dokumentation Föhr im Winter. Und was ich immer sehr schön finde, ich meine, was natürlich auch gängige Journalismusform ist, immer an persönlichen Geschichten Dinge zu erzählen. Und was ich aber immer wieder sehr begeisternd finde, ist, wenn Menschen in einem Umfeld, das jetzt vielleicht erstmal nicht so wahnsinnig viel dafür hergibt, aber einfach wahnsinnig kreativ sind und immer wieder gucken können, wie können wir irgendwie was Neues machen. Und in dieser Doku werden einfach Leute vorgestellt. Da ist ein Gitarrenbauer, der auch für arbeitet. Und ich finde ja Instrumentenbau sowieso wahnsinnig cool. Einer, der dort Whisky macht. Dann gibt es natürlich das tolle Weingut dort. Und das sind einfach Menschen, die ich so toll finde, weil sie irgendwie gucken, Mensch, wie können wir hier was Neues machen? Wie können wir es weiterentwickeln? Wie können wir Lösungen schaffen und nicht lange Fackeln, die auch echt nicht unerhebliche Investitionen dafür tätigen müssen, zum Teil. Also um irgendwelche Dinge anzubauen und Gerätschaften zu beschaffen. Und ich finde einfach so dieses, das ist so ein Optimismus, so ein Gestaltungsoptimismus, den wir einfach ja brauchen und vielleicht gerade auch in so einem Umfeld entsteht, wo es vielleicht, wo die, ja, ich weiß es auch nicht, ob das richtig ist, aber wo die Welt vielleicht nicht ganz so viele Steine in den Weg legt und es vielleicht nicht ganz so kompliziert ist. Ich weiß es jetzt gar nicht, aber wäre jetzt so ein bisschen meine Vermutung. Also, wo man sich nicht an so vielen Dingen abkämpfen muss, bevor man dann mal dahin kommt, sich zu überlegen, was kann ich eigentlich Neues machen? Und die sind, ich finde das einfach toll. So.
Aber ich finde, also muss ich mir auf jeden Fall anschauen, weil ich bin ein großer Nordsee-Fan und ich mag die ganzen Inseln und sowas. Und ich mag das vor allem auch gerade nicht in dieser Hochsaison. Also mal abgesehen davon, dass es dann nicht so voll ist. Aber ich mag einfach dieses, wenn das Wetter so ein bisschen rauer ist. Ne? Also wenn es windig ist, wenn es regnet. Ich liebe einfach Nebel. Wenn da Nebel, das mag ich einfach total gern. Das ist, aber vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen komisch, was das angeht.
Ich kann das gut nachvollziehen.
Ich mag das sehr gerne. Da spazieren gehen, dann draußen sein und dann ist es so richtig kalt im Gesicht irgendwie und dann setzt man sich rein und dann haben auch so guten Tee und sowas. Ach Gott, das ist schon sehr, sehr gut.
Und kreative Leute. Innovative Leute, kreative Leute. Das finde ich super und beeindruckt mich immer sehr. So, ja.
Ich habe auch noch einen Tipp mitgebracht, einen Podcast-Tipp, den ich auch spannend finde. Und zwar Wild Germany. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mit Manuel Möglich. Den kennt man vielleicht irgendwie so ein bisschen aus Rabiat. Also diesem ARD-Format Rabiat, das ist so ein Dokumentationsformat eigentlich. Das wird produziert von Sendefähig GmbH. Die sitzen, glaube ich, in Bremen oder in Bremerhaven. Weiß ich, irgendwo auf jeden Fall auch im Norden oben sitzen die. Und die produzieren das richtig cool. Die machen auch das Y-Kollektiv zum Beispiel und halt eben Rabiat. Und Manuel Möglich gehört eben in diesen Bereich Sendefähig rein und der macht noch diesen Podcast Wild Germany. Und das finde ich wirklich total spannend, weil das sind Themen vom Rande der Gesellschaft. Ja? Also wirklich so hört man jetzt erstmal nicht so direkt drüber. Und das sind Geschichten, die gerne mal, das schreiben sie selbst, gerne mal so verschwiegen werden. Ja, so ein bisschen. Also die mal hinten runterfallen, die es jetzt nicht irgendwie in den Mainstream schaffen, die es jetzt nicht irgendwie auf irgendwelche Nachrichtenportale schaffen. Und das Coole dabei ist, dass nicht über Betroffene geredet wird, sondern es wird mit ihnen geredet. Und das finde ich halt immer total spannend, auch wenn das wirklich krasse Meinungen sind, die da teilweise mal hervorgezaubert werden, wo ich auch immer denke, okay, krasse Redaktion. Wie kriegen die solche Leute irgendwie dahin, dass mit denen gesprochen werden kann? Da ist Podcast natürlich auch ein bisschen dankbar. Ne? Also das ist jetzt ja nicht so ein Podcast wie wir, dass wir uns so unterhalten, sondern Das ist wirklich wie eine Reportage gemacht, also wie eine Dokumentation mit viel Atmotönen und die Leute werden zu Hause besucht oder auf Spaziergängen oder irgendwas. Und das finde ich dann schon, vielleicht ist es für die dann leichter zu sagen, okay, mein Bild ist nicht zu sehen, man hört mich jetzt nur, man erkennt mich vielleicht nicht direkt. Aber total spannend. Und da gibt es dann zum Beispiel solche Themen wie nach dem Hass AussteigerInnen aus der rechtsextremen Szene zum Beispiel. Da gibt es aber auch was zum Thema Pädophilie, was ich auch total spannend fand. Und also alles Mögliche. Also wirklich, das waren krasse, krasse Themen und Einblicke, die man so, glaube ich, relativ schwierig nur bekommt. Sehr gut produziert. Ich habe, glaube ich, das letzte war von 2021. Also ich glaube, da kommen gar keine neuen Folgen mehr, aber es sind auf jeden Fall so 8, 9, 10 Folgen da. Kann ich sehr empfehlen. Wild Germany mit Manuel Möglich. Schönes Ding.
Ich darf noch mal ein ganz kleines bisschen Werbung in eigener Sache machen. Also auch immer empfehlenswert. Und ich habe gerade diese letzte Woche eine neue Folge mit Berthold Vogel aufgenommen. Wir leisten uns Gesellschaft. Das ist ja ein soziologischer Podcast. Und wir hatten ganz tollen Gast, nämlich die Nicola Brandt. Die leitet das Berlin Center von der OECD. Und wir haben über das Thema Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen aus internationaler Perspektive auch gesprochen. Also ein super schönes Gespräch. Also sehr dicht, muss man sagen. Fast eine Stunde, aber wie ich finde, sehr, sehr spannend. Und wenn ich das mal hier so piep, Werbung in eigener Sache machen darf.
Ach, das ist doch keine Werbung. Ich finde den Namen, wir leisten uns Gesellschaft, ich finde den richtig gut.
Ja, ich auch.
Ich finde
aber
wirklich. Ja. Also der passt einfach, das finde ich wirklich sehr, sehr schön.
Aber vom Fragen und Zuhören finde ich auch gut. Hast du was, was in die Rubrik fällt diese Woche oder aus den letzten 2 Wochen?
Ich habe was, und zwar, das ist, also jetzt, ich weiß, es kommen gerade so eine ganze Staffel an Tipps an, aber ich habe mir die Tage mal wieder so ein Buch gegriffen und das Buch habe ich damals, das war 2011, da habe ich ein Praktikum gemacht in Freiburg bei Badenova. Und das habe ich dort von einem Pressereferenten, von Robin Grey, damals geschenkt bekommen. Großartiger Typ, ehemaliger Profi-Basketballer und ist dort in die Unternehmenskommunikation nach seinem auch Politikstudium eingestiegen. Super Typ, habe mich da sehr mit ihm verstanden und er war auch einer von denen, die mich da so ein bisschen unter die Fittiche genommen haben und mir da sehr viel beigebracht haben. Und er hat mir ein Buch geschenkt von Wolf Schneider, Deutsch für Profis, Wege zum guten Stil. Und das
Na,
klingt erstmal, das klingt, ja, klingt erstmal irgendwie so ein bisschen so, dass man denkt, okay, was für ein Titel.
Was will er mir damit sagen?
Und was will er mir damit sagen? Dieses Buch ist richtig gut. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, weil da wird ganz genau eigentlich aufgeschrieben, wie kriegt man es denn eigentlich hin, klar und verständlich zu formulieren und Sachen wirklich auf den Punkt runterzubrechen und auf den Punkt zu bringen und einfach nicht immer nur dieses ganze Drumrum und es muss schön und alles Mögliche und sondern wirklich auch mal ein bisschen auf den Punkt zu formulieren. Und eigentlich sollte das so ein Standardwerk für alle Journalisten und Journalistinnen sein. Es ist auch nicht nur einfach so romanmäßig runtergeschrieben, sondern das ist wirklich viele, viele Quellen drin, viele, viele Belege drin. Es wird so ein bisschen, ja, sage ich jetzt mal, journalistische Arbeit auseinandergenommen und sehr positive und auch sehr, sehr negative Beispiele, an denen wird es veranschaulicht, wie man eigentlich gut schreiben kann, um dann guten Stil zu entwickeln, um Ich möchte jetzt nicht sagen, leichte Sprache zu entwickeln, aber eine sehr, sehr verständliche Sprache zu entwickeln. Und ich glaube, das Buch war damals für mich genau richtig, weil ich ja direkt aus dem Studium eigentlich kam. Und dann ist man sehr, sehr weit entfernt oder ich war sehr weit entfernt von der klaren, verständlichen, auf den Punkt gebrachten Sprache. Und ich habe mir das jetzt erst, ich habe das dann im Regal gesehen, habe das nochmal rausgegriffen und habe so reingeguckt und habe dann sogar gesehen, ich habe mir sogar Notizen gemacht. Also habe das wirklich durchgearbeitet, dieses Buch, und nehme mir das sehr zu Herzen. Und weil das ist mir ein Anliegen, auch in den Moderationen, die ich mache, dass ich versuche, ich meine, weißt du, wenn wir da was rüberbringen und es scheitert schon daran, dass ich nicht zu verstehen bin, was ich sage, dann ist es wirklich schwierig. Und tolles Buch, kann ich empfehlen, schwieriger Titel, aber ein gutes Buch. Ja.
Ich habe früher immer mit Textmarker. Das mache ich heute nicht mehr so gerne in Büchern. Aber es ist total interessant, weil du jetzt auch ja unter dem Aspekt von Fragen und Zuhören einen Buchtipp hattest. Da würde ich mich tatsächlich gerne anschließen, und zwar in ein bisschen anderer Form. Ich habe mit wirklich großer Begeisterung gelesen in der letzten Zeit von Marlene Sörensen. Und jetzt? Fragen an das Leben mit 40. Nun wirst du dich fragen, warum liest sie solche Bücher? Weil sie ist deutlich älter als 40. Also ich knappere ja sozusagen gerade schon sehr intensiv an der nächsten Rundenzahl. Aber das Buch ist, glaube ich, für alle ab 40 zu lesen. Und sie hat das sozusagen so aufgebaut, dass sie sich große Fragen, also so mittelgroße Fragen gestellt hat und die dann sozusagen beantwortet hat. Und es ist irgendwie, ja, wie so ein innerer Dialog. Also sie stellt die Fragen, sie versucht sozusagen für sich irgendwie Antworten zu finden auf Fragen, wie zum Beispiel, warte mal, ich schlage es jetzt gerade mal auf, solche Fragen wie: Was erwartet mich? Sind wir schon da? Geht das noch besser? Wie geht es weiter? Die perfekte Jeans, na und? Also man muss dazu sagen, Marlene Sörensen ist eigentlich Modejournalistin und Kolumnistin, und aber viel, viel mehr, weil ich mag einfach ihre Sprache wahnsinnig gerne. Und das ist so wie so ein, ich glaube, ich habe es auf Twitter mal von irgendjemandem gelesen, wie das Gespräch mit der besten Freundin. So, also so, und das ist wirklich sehr schön geschrieben, sehr differenziert geschrieben, so was einen beschäftigt, wenn man irgendwie auch älter wird. Das sind andere Fragen natürlich als mit Anfang 20, aber sie macht das auf so eine ehrliche, sensible und humorvolle, melancholische Weise, die einfach wirklich wunderschön ist zu lesen. Ich habe es wahnsinnig gerne gelesen und möchte das auch von Herzen empfehlen. Es vielleicht, ich weiß nicht, ich teile das immer ungern ein. Vielleicht ist es eher ein bisschen was für Frauen, aber ich glaube, auch Männer können großen Gewinn davon tragen, wie eigentlich an vielen Büchern, die Frauen für Frauen vielleicht eher schreiben, können Männer eigentlich auch sehr viel gewinnen.
Ja, voll. Also klingt auf jeden Fall, klingt echt spannend. Was du gerade jetzt nochmal sagst, ist nochmal ein Riesenthema, ne? Was man so aufmachen könnte. Das habe ich auch erst gelesen, dass eigentlich Männer sehr oft nur Bücher von Autoren lesen, also von
Ach,
männlichen
großes,
Autoren.
weites Feld,
Und
Martin.
also ganz, wirklich, wirklich spannend. Also das ist, kann man auch nochmal so ein bisschen gezielter drüber sprechen.
Das
Wir haben
liegt
noch
aber
eine
natürlich
ganz.
auch, ja, das liegt aber natürlich auch daran, das muss ich ganz kurz ergänzen, auch wenn wir jetzt schon in der Zeit weit fortgeschritten sind, aber dass eben die meisten Bücher, die rezensiert werden, Bücher von Männern sind, die von Männern rezensiert werden. Also das ist in den großen Feuilletons der Zeitung natürlich immer noch so. Und das, ja, das führt, hat natürlich auch damit zu tun, ne? Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also deswegen. Ja. Aber ich muss mal raussuchen. Ich habe da wirklich einen spannenden Artikel mal zugelesen. Ich habe mir den auch, ich bin mir sicher, dass, also gerade so, ich sammle solche Artikel dann immer irgendwie. Ich muss mal gucken, ob ich den raussuche, ob ich den finde. Da kommt es natürlich darauf an, wie gut ich das abgelegt habe. Und dann könnte ich das beim nächsten Mal noch mitbringen. Eine kurze Sache, noch wegen den Landtagswahlen. Also wir haben drei Landtagswahlen
Bremen,
2023.
Bayern,
Bremen.
Hessen.
Genau. Und du hattest, waren mal Hessen auch? Bremen
Ja.
und Bayern, oder?
Ja.
Okay.
Bremen, Bayern und Hessen. Also Bremen jetzt, glaube ich, im Mai schon, und Bayern und Hessen, glaube ich, im Oktober.
Ah, okay. Hessen habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich habe gedacht, es wäre nur Bremen und Bayern, aber wenn es noch Hessen ist, umso besser. Schauen wir mal, was da passiert, ne? Also, das ist ja, werden wir sehen. Und noch ein kleiner Teaser fürs nächste Mal. Wir haben jetzt die Zeit wieder abonniert. Also so richtig als Printzeitschrift. Und ich finde es
Oh,
total schön.
ja.
Es ist jetzt so, man braucht auch wirklich eine Woche, bis man die durch hat und bis man so alles da wieder durchgearbeitet hat, was spannend ist. Und ich bin ja auch Fan vom Zeitmagazin, was da immer so drin liegt. Und da war eine Kolumne, oder es ist ja immer diese eine Kolumne drin, und da ging es um Fragen und Antworten, die man nicht stellen sollte, wenn man Karriere machen möchte. Und die würde ich beim nächsten Mal so ein bisschen vortragen, weil ich finde die wirklich, ich finde die sehr spannend, teilweise auch total absurd, aber anscheinend funktioniert das, weil das ist also auf jeden Fall wissenschaftlich belegt und die würde ich mitbringen beim nächsten Mal.
Ja, da sollten wir wirklich beim nächsten Mal ein bisschen ausführlicher drüber reden, weil mich stimmen solche Sachen oft, diese Tipps auch, die es oft auch auf den Social Media Business Plattformen gibt, auf den einschlägigen, du weißt, von welchen ich spreche, gibt es ja auch oft so Artikel, wo so Tipps und was weiß ich was so für die Karriereplanung und was weiß ich was. Und ich muss sagen, ich lese das mit zunehmender Ratlosigkeit manchmal, weil ich dann immer denke, so, boah, sag mal, also, wie geht es eigentlich in Organisationen zum Teil auch noch zu? Aber da haben wir natürlich vielleicht manchmal auch leicht reden und kennen das ja selber auch. Also, ne, so, aber ja, das ist so
Ich
ein
denke mir manchmal,
kleiner, ja.
ja, ich denke mir manchmal gerade bei den Tipps, deswegen geht es in Unternehmen genauso oder in Organisationen, läuft es genauso, wie es läuft, weil sich Leute an solche Tipps halten. Also nicht bei allem natürlich, aber manche Sachen sind wirklich so, wo ich denke, echt jetzt? Also, aber naja, jedenfalls als kleinen Cliffhanger, als kleinen Teaser fürs nächste Mal, da wird es ein bisschen was geben. Also alle, die Karriere machen wollen, müsst da wieder dabei sein,
Ja, ich
ne?
habe zwei fette Themenbrocken, also das zum Schluss, die mich jetzt so in der nächsten Woche beschäftigen. Das eine ist das Thema Alterssicherung. Da werden ja große Veränderungen diskutiert, ne? Auf Basis eines Kapitalstocks oder wie das ausgestaltet werden soll. Das steht ja auch im Koalitionsvertrag. Also das ist ein echt harter Brocken, da muss ich mich auch noch ordentlich mit beschäftigen. Und dann das Thema Sicherheits- und Verteidigungspolitik, wird mich auch nächste Woche beschäftigen. Also echt knackige Sachen. Da fällt mir ein, ich habe das Zitat, ich glaube, von einer Kollegin, die du auch kennst, die hast du letztes Mal erwähnt, Laura.
Laura Terber
Ja,
wahrscheinlich.
genau. Da habe ich ein Zitat bei Instagram auch gelesen, ne, so dass sie sagt, gute Moderation ist gute Vorbereitung auf der einen Seite, aber eben auch Neugier in den Situationen selber dann auf der anderen Seite, um offen zu sein. Und das sind natürlich bei so krassen Themen und wo man einfach auch viel sich Wissen vorher aneignen muss, ist das auch immer, ja, das sind so kleine Meilensteine dann auch, ne? Da freue ich mich drauf. Ja.
Da bin ich auch echt gespannt, was du da berichtest. Also es sind ja zwei, ich sage jetzt mal, zwei Riesenthemenbereiche.
Jo,
Also
jo.
sehr, sehr
Martin.
spannend. Ja, cool.
So,
Ja,
also
Wahnsinn.
alle bitte abonnieren diesen Podcast. Wir freuen uns total darüber. Also wir freuen uns wirklich. Und vielleicht sollte man an der Stelle auch einfach nochmal sagen, das ist hier alles sozusagen aus privater Motivation. Wir werden, wie ihr ja auch merkt, nicht gesponsert, gefördert oder sonst irgendwie was. Wir machen das, weil wir Lust dazu haben. Und weil wir hoffen, dass es auch ein bisschen Spaß bringt, uns zuzuhören. Und insofern freuen wir uns über jede einzelne Abonnentin, über jeden einzelnen Abonnenten. Und ja, Martin.
Und freuen uns da wirklich sehr, weil es sind schon einige geworden und wir sehen es natürlich auch immer und wir freuen uns da. Und Julia hat es gesagt, also abonniert, liked, lasst am besten diese 5 Sternchen da, macht diese Bimmelglocke an, dass ihr immer hört, wenn es was Neues gibt. Und ihr könnt gerne
Ja.
Fragen an uns einreichen, quasi schreiben, guckt bei Instagram mal vorbei und das soll es jetzt gewesen sein. Also
Genau.
vielen, vielen Dank. Danke,
Ja.
Julia.
Ja, tschüss aus
Und
dem trüben, grauen Wetter aus Berlin.
es ist immer noch sonnig in Stuttgart.
Tschüss, Martin. Bis zum nächsten
Mach es
Mal.
gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.